Die Kieler Kurvenschubser. Moin, moin und Glück auf, liebe Zuhörer. Moin, André.
Moin, Micha.
Wir haben das letzte Mal über Handelspolitik gesprochen und wollten das fortsetzen. Also das, was wir jetzt machen, ist die, ja, ist Teil 2 zur letzten Episode. Die letzte Episode war GK006. Genannt habe ich das The Art of Trade War. ja. Ich weiß, ich hatte in der letzten Episode noch irgendwie sowas gesagt wie Trade War oder Handelskrieg ist ein bisschen martialisch. Gut, aber irgendwie dachte ich, angesichts des Buches von Trump namens The Art of the Deal, habe ich es jetzt so genannt. Ja. Weil irgendwie, ich habe das mal recherchiert, es gibt diesen, also der Begriff oder der Ausdruck The Art of War war mir irgendwie hatte ich das schon mal gehört, musste das mal nachschauen, das ist irgendwie ein uraltes chinesisches Buch über die Kunst der Kriegsführung, ist irgendwie aus dem 5., 6., 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, also irgendwie 2500 Jahrtausende alt, und das hieß eben The Art of War. Na gut, wie dem auch sei. Also wir hatten
das passt ja dann wieder, ne? USA, China.
Ja, genau. Es ist wir hatten die Auseinandersetzung zwischen den USA beziehungsweise der Trump-Administration und China und auch der EU zum Anlass genommen, ein bisschen über Handelspolitik und auch über internationalen Handel etwas allgemeiner zu sprechen. In der letzten Episode. Und jetzt heute Morgen, also das Thema ist ja immer noch aktuell, heute Morgen, ich höre morgens oft WDR5 ein bisschen, da kam auch wieder ein kurzer Bericht, weil die Trump-Administration immer noch der Auffassung ist, dass China gegen WTO-Regeln verstößt, weil sie, ich glaube, heimische Industrien subventionieren. Ich glaube, die Schwächung der eigenen Währung, das machen sie nicht mehr. Ne? Also sie halten die eigene Währung nicht mehr künstlich schwach.
Das stimmt. Das ist, ja, wird allgemein nicht mehr als chinesische Strategie angesehen. Natürlich, weil letztendlich auch die Chinesen sich überlegen müssen, was das für Auswirkungen hat. Ne? Also Stichwort Kapitalflucht oder generell die Frage, ob noch ausländisches Kapital angezogen werden kann, auch das steht ja in Wechselwirkung mit dem Wechselkurs und dem Wert der heimischen Währung. Aber das ist nochmal ein extra Thema, das müssen wir jetzt hier nicht im Detail beleuchten.
Nee, genau. Die Dinge, die wir beleuchten wollten und die wir im letzten Kapitel der letzten Episode erwähnt hatten, das waren zunächst die nicht tarifären Hemmnisse.
Genau.
Und da wolltest du übernehmen.
Genau. Also kurz nochmal Rückblick, was wir letztes Mal diskutiert hatten. Wir hatten uns ja zunächst mal mit den tarifären Handelshemmnissen beschäftigt. Also Hemmnisse, die unmittelbar monetäre Konsequenzen haben, in der Regel die Form von Zöllen annehmen, also in irgendeiner Form Aufschlägen auf den wahren Wert der importierten Güter, die entsprechend dann von Importeuren gezahlt werden müssen, sobald das Gut die Grenze überquert. Und da haben wir argumentiert, dass unter den üblichen Annahmen von Wettbewerbsmärkten, das letztendlich dazu führen wird, dass sich eine Art von Preiskeil durch die Zölle etabliert, der im Grunde die Weltmarktpreise von den heimischen Preisen trennt. Also ganz konkret hatten wir gesagt, wenn wir jetzt von einem Mengenzoll ausgehen, das heißt ein fester Währungsbetrag, der pro Einheit importierten Gut als Zoll fällig wird, dann wird dieser Zoll genau den Keil zwischen heimischem Preis des Importguts und dem Preis des Guts auf dem Weltmarkt entsprechen. Und dann war unsere Argumentation eben, dass infolge dieses Preiskeils letztendlich Spezialisierung, wie sie normalerweise in Ländern im Zuge von Handelsöffnung entsteht, zum Teil rückgängig gemacht wird. Ganz konkret auf das Importgut bezogen würde es eben bedeuten, dass der heimische Preis relativ zum Weltmarktpreis steigt Und dass das eben die Konsequenz hat, dass zunächst mal zum einen der Import des Gutes zurückgeht und gleichbedeutend damit auch die heimische Produktion des Gutes steigt. Und das ist eine Form von Despezialisierung, weil der normale Spezialisierungsprozess wäre ja, dass man sich auf bestimmte Güter spezialisiert, also mehr davon produziert und sie dann exportiert, wenn auf der anderen Seite die Produktion des Importgutes im Inland selbst zurückgefahren wird und der heimische Bedarf durch ausländische Produktion überwiegend gestillt wird. Und dieser normale Prozess, der ja zugleich auch produktivitätsfördernd ist, das haben wir auch argumentiert, wird im Grunde durch die Zolleinführung zumindest zum Teil rückgängig gemacht. Und letztendlich umso stärker rückgängig gemacht, je höher natürlich dann der Zoll ausfällt. Also insofern war unsere Argumentation, dass zumindest in einem kleinen Land die Einführung eines Zolls wohlfahrtsmindernd ist aus ökonomischer Perspektive. Zumindest eben unter den gängigen Annahmen, die man bei der Marktanalyse trifft. Das wäre zum einen natürlich ein starker Wettbewerb, wenn nicht sogar ein vollkommener Wettbewerb. Und natürlich auch andere Annahmen wie die Homogenität der gehandelten Güter, vollkommene Informationen und so weiter. Unter diesen Annahmen eben würde man argumentieren, dass ein kleines Land auf jeden Fall eine Wohlfahrtsverringerung durch Einführung des Zolls hinnehmen muss. Weil eben sozusagen die Vorteile, die die heimischen Produzenten durch den verbesserten Schutz gegenüber ausländischer Konkurrenz genießen, auf jeden Fall durch die Nachteile der heimischen Konsumenten überkompensiert werden. Selbst dann, wenn man berücksichtigt, dass die Zölle letztendlich ja auch zu Einnahmen des Staates führen. Mhm. Das war eben im Groben zusammengefasst unsere Argumentation vom letzten Mal.
Und wir hatten das auch noch so ein bisschen eingebettet, ne? Also wir hatten noch, wir waren noch im weiteren Sinne auf internationalen Handel eingegangen und hatten gesagt, dass eben die also bevor man über Importzölle spricht, also wenn man nur über internationalen Handel spricht, dann hatten wir erläutert, wodurch diese Handelsgewinne zustande kommen und worin die Vorteile liegen, wenn Volkswirtschaften nicht nur innerhalb von sich selber, sondern auch zwischeneinander handeln. Ja, und hatten eben ja das erklärt, was du gerade sagtest, das hat was mit Produktivität zu tun, also die, wenn sich eine Volkswirtschaft auf das spezialisiert, was sie recht effizient produzieren kann und das dann auf dem Welthandel eintauscht gegen Dinge, bei deren Produktion diese Volkswirtschaft relativ ineffizient ist, dann können unterm Strich alle beteiligten Volkswirtschaften profitieren. Und da hatte ich dann noch sowas gesagt wie, das ist durchaus zu vergleichen mit der Arbeitsteilung, die wir innerhalb von Volkswirtschaften erleben, also zwischen den Individuen, die eine Volkswirtschaft ausmachen. Ja, denn in unserem alltäglichen Leben spezialisieren wir uns ja auch auf ganz bestimmte Dinge. Also es gibt Leute, die bringen, weiß ich nicht, wenn man in einer, oder sagen wir mal, du bist Landwirt, ja, du, weiß ich nicht, du baust nur Kartoffeln an und Rhabarber, Spargel, ein paar andere Dinge. Und davon produzierst du aber viel mehr, als du selber konsumieren könntest oder deine Familie konsumieren könntest. Und all das, was du für dich selber nicht brauchst, das nutzt du eben, um es einzutauschen gegen all die anderen Güter und Dienstleistungen, die du selber nicht herstellst. Und unterm Strich profitieren dann alle davon. Ja. Und beim internationalen Handel ist es ganz ähnlich, ne? Und das ist auch der Grund, warum wir uns, oder ist nicht der Grund, aber es ist einer von vielen Gründen, warum es sowas wie Städte gibt, ne? Also warum sich Leute räumlich konzentrieren, weil das eben den Austausch von Gütern und Dienstleistungen deutlich vereinfacht. Ja, weil bei allem Möglichen, was wir tun, gibt es halt Raumüberwindungskosten. Ja, das hattest du ja eben auch schon gesagt. Also sowohl bei physischen Gütern als auch beim Erbringen von Dienstleistungen oder bei der Übertragung von Daten oder so, ne? Also bei sehr vielen Dingen, die wir so im Alltag unternehmen, spielen solche Raumüberwindungskosten eine große Rolle, ne? Das, wenn es darum geht, irgendwas von einem australischen Server übers Internet herunterzuladen, dann sind die nicht mehr allzu groß, aber in anderen Bereichen, also wenn es darum geht, sich selber fortzubewegen oder eben physische Güter zu transportieren, dann sind diese Raumüberwindungskosten oder Transportkosten natürlich schon noch schon auch sehr hoch. Ne? Ja. Und naja, gut.
Genau, da sind wir jetzt auch fast schon bei den nicht-tarifären Hemmnissen. Ich würde nur ganz kurz abschließen, den Prozess, den du eben geschildert hast, um den letztendlich sicherzustellen, brauchst du aber ja zunächst mal Preise als Lenkungswirkung, ne, die sozusagen dann auch die Leute dazu bringen, sich entsprechend zu spezialisieren. Genau diese Lenkungswirkung wird im Grunde eben durch die Zölle ausgehebelt.
Ja.
Das so nochmal zusammenfassen, um die auch sagen, den Zusammenhang zwischen Preisen und Arbeitsteilung nochmal deutlich zu machen.
Ein Importzoll ist ja, also im Gegensatz zu einer Steuer auf ein bestimmtes Gut, betrifft der Importzoll ja nun mal auch nicht alle Produzenten, sondern eben nur die ausländischen. Ne? Also ich glaube, wir hatten, letzte Mal hatten wir ein Zahlenbeispiel, da hatte ich gesagt, wir betrachten irgendein Gut, da beträgt der Weltmarktpreis $1,000 und dann führt man einen Importzoll in Höhe von $200 ein. Das hat dann zur Folge, dass die inländischen Produzenten ihren Output zu einem Preis von $1,200 absetzen können. Also ich gehe jetzt von einer kleinen offenen Volkswirtschaft aus. Ja, und der Weltmarktpreis bleibt dann bei 1.000. Also die heimischen Produzenten können die Erlösen pro Einheit $1,200, während die ausländischen Produzenten, die verkaufen zwar auch in dieser Volkswirtschaft, wenn sie dorthin exportieren, dann erlösen sie auch brutto $1,200, aber $200 davon müssen ja abgeführt werden in Form eben dieses Importzolls. Und den ausländischen Produzenten bleiben dann eben nur $1,000. Ja, und somit kommt da diese Diskrepanz zustande zwischen.
Genau, letztendlich dann eben die Bevorteilung der heimischen Produzenten. Sie erzielen netto einen größeren Erlös als die ausländischen Produzenten. Und das wiederum ermöglicht ihnen letztendlich dann auch, zu niedrigeren Preisen zu produzieren. Also normalerweise wäre es beim Importgut so, dass der Effizienzvorteil entsprechend beim Ausland liegt. Und dementsprechend auch das Ausland in Relation betrachtet kostengünstiger produzieren kann. Und dieser Vorteil wird eben im Grunde durch die Zollschranke zumindest zum Teil negiert, indem eben die heimischen Produzenten diesen künstlichen Vorteil bei den Erlösen oder auch bei den Kosten, je nachdem, welcher Seite man jetzt die Zölle zurechnet, besteht. Und damit wird im Grunde ja staatlicherseits der natürliche Unterschied in der Technologie oder in der Faktorausstattung, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum ein komparativer Vorteil vorliegt, zunichte gemacht.
Genau. Ja. Und die Signalwirkung der Preise geht eben teilweise verloren. Ne?
Ja. Ja, ich denke, so viel zu den tarifären Handelshemmnissen. Aber wir hatten es eben schon angerissen, es gibt ja noch eine ganze Menge anderer Gründe, warum sozusagen der Handel im internationalen Raum, also der Handel mit Gütern zwischen Ländern grenzüberschreitend, nicht perfekt ist oder zumindest nicht durch einen einheitlichen, homogenen Markt beschrieben werden kann. Unter anderem deshalb, weil es eben als Art von nicht-tarifärer Handelshemmnis auch immer sowas wie Raumüberwindungskosten gibt. Und ich glaube, die hatten wir jetzt noch nicht definiert. Also ich würde jetzt Raumüberwindungskosten allgemein definieren als alle Kosten, die dabei entstehen, wenn ein Gut von A nach B transportiert werden soll. Das war unabhängig von der Frage, ob da jetzt eine Grenze dazwischen ist oder nicht. Was eben zum einen die Kosten des physischen Transports beinhalten würde, aber letztendlich ja auch sowas wie Kommunikationskosten, ne, wenn es um die Organisation des Transports geht oder auch der Wertschöpfungskette, die dann vielleicht dahinter steht, also der Produktionskette.
Ja, eventuell das wären jetzt auch
so alles von Arten von Raumüberwindungskosten.
Ja. Also falls eine Landesgrenze dazwischen liegt oder eine andere Art von Grenze, dann entstehen eventuell noch Kosten, weil im Rahmen dieser Kommunikation vielleicht auch noch Übersetzungen anfallen. Genau. Man muss vielleicht Währungen eintauschen. Man muss vielleicht auch noch die Dienstleistungen von Experten in Anspruch nehmen, die sich in einem bestimmten Land, in das man exportieren möchte, gut auskennen. Ja, vielleicht die sich mit der politischen oder rechtlichen Situation gut auskennen, die wissen, was man machen muss, um die notwendigen Zulassungen zu bekommen und was nicht sonst noch alles. Ne? Und dann, ja. Also du hast bei der Definition gerade gesagt, ich glaube, beim Transport eines Gutes, also je nachdem, wie man jetzt gut versteht, also gut muss ja nicht nur ein physisches Gut sein.
Muss nicht nur eine Ware sein, ne? Also auch eine Dienstleistung ist natürlich Also zumindest manche Dienstleistungen sind auch transportierbar, nicht alle, aber manche.
Ja, genau. Also wenn ich mich, weiß nicht, also wenn man sich abends hinsetzt und irgendeinen Film über Netflix streamt, dann fallen da auch Raumüberwindungskosten an, ne? Weil irgendwie, ich muss halt, also in erster Linie Energiekosten, ne? Da sind dann irgendwie Server und was nicht alles involviert und natürlich verursachen die Kosten. Ja, die sind recht gering und wir nehmen die nicht so wirklich wahr. Mhm. Ja, oder ja, was ja bei Strom oft der Fall ist, also dass die Kosten da so gering sind, dass sie gar nicht mehr ins Gewicht fallen und wir sie bei so alltäglichen Entscheidungen gar nicht groß berücksichtigen. Ne? Aber, aber ich meine, wenn du einen Film streamst, hast du ja nicht den Transport eines physischen Gutes, aber du hast eben trotzdem eine Datenmenge, die auch einen Raum überwinden muss und dadurch entstehen eben auch Kosten.
Klar. Ne? Genau, Kosten, die uns vielleicht jetzt nicht unbedingt immer transparent sind, weil sie irgendwie pauschal abgewickelt werden, aber die nichtsdestotrotz eben aus ökonomischer Perspektive Kosten sind, die von irgendjemandem getragen werden.
Ja. Ja, das kann auch eine Dienstleistung sein, ne? Wenn ich zum Beispiel bei, weiß ich nicht, bei einem südafrikanischen Programmierer oder was weiß ich, oder irgendwie IT-Experten für weiß ich nicht was, wenn ich bei dem eine Dienstleistung einkaufe und ich mit dem per E-Mail kommuniziere oder sonst wie und ich weiß nicht, der mir hin und wieder irgendwelche Sachen zuschickt, was auch immer ich da von ihm haben möchte. Ja, also das kann irgendwas sein, was eben eine Dienstleistung ist, aber da fallen eben auch Raumüberwindungskosten an. Ne? Ja, gut.
Genau. Eine verwandte Form von nicht-tarifären Handelshemmnis, die man auch als eine Art von Raumüberwindungskostenblock bezeichnen könnte, wären die kulturellen Barrieren. Unmittelbarer Form, das ist verständlich, wenn man an Sprachbarrieren denkt, du hast ja auch schon Übersetzungsdienste angesprochen, da ist es klar, dass das auch monetär eine Art von Kosten darstellen kann. Aber jetzt auch unabhängig von Sprachbarrieren kann natürlich Kultur als Faktor auch beim Austausch von Waren und Dienstleistungen eine Rolle spielen. Mhm. Sei es nur die Frage, ob bestimmte Güter an bestimmten Kulturkreisen überhaupt als gängige Ware betrachtet werden oder als ethische Ware. Ne? Also jetzt einfach mal an Schweinefleisch im islamischen Raum denken. Mhm. Das wäre ja nun ein Beispiel für eine sehr starke kulturelle Barriere in diesem Produkt dann aber, also immer produktspezifisch gedacht.
Ja.
Und in der Hinsicht auch in dem Fall eben eine prohibitive Form von Raumüberwindungskosten, wenn man so will.
Mhm.
Und da gibt es ja auch empirische Studien dazu, die eben auch zeigen, dass Maße, die jetzt die kulturelle Distanz zwischen zwei Handelspartnern bewerten, durchaus einen signifikanten Effekt auf das Handelsvolumen ausüben, und zwar einen negativ signifikanten Effekt.
Ich weiß nicht, ob du das als kulturell bezeichnen würdest, aber zum Beispiel gab es in den USA ja in den 50er Jahren, ich glaube, tatsächlich auch eine offizielle Kampagne, die hieß, glaube ich, Buy American oder so. Also da ging es im Wesentlichen darum, dass eben keine japanischen Autos gekauft werden sollen.
Fährt Trump die selbe Kampagne jetzt ja wieder, ne?
Achso, ja, so gesehen, aber gut, also im Falle der 50er Jahre kam das eben infolge des Zweiten Weltkriegs und des Angriffs auf Pearl Harbor und so weiter. Und ob man das jetzt unter kulturell fasst oder nicht, aber das hatte dann nichts mit den Autos als solches zu tun, wie sie damals in Japan produziert wurden, sondern das hatte Gründe, die von dem Gut selber vollkommen unabhängig waren.
Ja. Ja klar, aber auch für solche Aspekte kann natürlich kulturelle Distanz schon ein wichtiger Faktor sein, dass man vielleicht dann auch wirklich eher die Waren eines Handelspartners boykottiert, der einen kulturell fremd ist, sozusagen.
Mhm.
Welche Dimension jetzt genau auch immer. Also insofern denke ich, also ein Boykott chinesischer Waren in den USA wäre vermutlich. Ja gut, kann man vielleicht so pauschal nicht sagen, aber jetzt mal unter der Annahme, dass es sonst keine technischen Unterschiede gäbe in den Produkten, wäre vielleicht ein Produkt chinesischer Erzeugnisse leichter durchzusetzen als ein Produkt französischer oder deutscher Erzeugnisse?
Das, könnte sein.
wie gesagt, unter der starken Annahme, dass die Güter homogen werden. Klar, natürlich hat man eben noch als weiteren Aspekt dazu, dass die Länder ja differenzierte Produkte auf den Weltmärkten anbieten. Ja. Und das natürlich auch dann ein Faktor ist, der die Konsumentenpräferenzen beim Kauf beeinflusst.
Ich wollte, das hat jetzt mit kulturellen Unterschieden dann nichts mehr zu tun, aber ich hatte damals, als ich auf der Suche war nach einem möglichen Thema für meine Diplomarbeit, hatte ich gesehen, dass bei an dem Lehrstuhl, wo ich damals meine Diplomarbeit geschrieben hatte, die hatten auf der Webseite irgendwie eine Liste der Arbeiten der letzten Jahre, die irgendwie mit sehr gut oder gut benotet worden waren. Da war eine dabei, wo jemand über Landesgrenzen als Handelshemmnisse geschrieben hat.
Ja, der Border-Effekt. Ja, ja.
Genau. Und ich glaube, der wurde in Nordamerika viel untersucht, ne, weil da kann man schön Kanada und die USA nehmen, zwei Länder, genau, die sich kulturell eigentlich recht ähnlich sind. Und es
gibt auch ein viel zitiertes Papier, weiß ich, die das an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich untersucht haben, auf regionaler Ebene. Oh. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich komme nicht mehr auf die Namen der Autoren, aber das war auch relativ oft gelesener Beitrag, das weiß ich noch.
Okay. Also das ist mir jetzt, glaube ich, nicht bekannt, aber
das war besonders interessant, weil ne, zwei EU-Partner, könnte man ja denken, da haben sich vielleicht wie die Barriere im Laufe der Zeit auch aufgelöst.
Ja.
Aber da konnte wohl, wenn ich mich richtig entsinne, ich meine schon, gezeigt werden, dass sozusagen bei ansonsten auch physisch gleich weit entfernten, benachbarten Regionen der Handel mit der Nachbarregion aus demselben Land doch unter sonst gleichen Bedingungen deutlich stärker ausgeprägt war als der Handel mit der Nachbarregion über die Grenze hinweg.
Also zwischen Deutschland und Frankreich hat man natürlich noch die unterschiedlichen Sprachen, die hast du dann in Nordamerika zum Beispiel nicht.
Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen separat berücksichtigt wurde. Gut, also wahrscheinlich ja nicht, weil es ja, wenn nur zwei Länder untersucht wurden, ist es da vermutlich irgendwie auch mit drin. Ne? Also klar, das hast du, klar, die Sprachbarriere hast du natürlich zwischen USA und Kanada eher nicht so, wenn du jetzt nicht gerade wie nur französisch sprechende Kanadier die anschaust.
Ja, selbst die sprechen ja Englisch.
Ja.
Also ein Mitbewohner von mir aus Jönköping damals, also ich hatte ein Jahr in Jönköping in Schweden studiert und habe im ersten Semester hatte ich einen kanadischen Mitbewohner aus Montreal, dessen Muttersprache ist eben Französisch, aber er sprach natürlich fließend Englisch. Aber ich erinnere mich in dem Fall von Nordamerika, meine ich daran, dass es da sowas wie den Faktor 4 gab. Also damit meine ich, dass der Border-Effekt im Wesentlichen bedeutet, dass das die physische Distanz zwischen zwei Punkten vervierfacht. Also ein Staat in den USA handelt viermal so viel mit einem anderen US-Bundesstaat wie mit einer kanadischen Provinz, die aber gleich weit entfernt ist. So, also im Wesentlichen ist das.
Okay, aber physische Distanz ist damit dann gemeint die durchschnittliche Distanz zwischen Regionen in den beiden Ländern oder wirklich die konkrete Distanz zwischen den beiden Regionen, die du in dem Fall dir anschaust?
Wo ist der Unterschied? Also, ich weiß nicht,
wie sie... Also, ich stelle mir gerade vor, irgendwie, also eine Region im Norden von Kanada und Florida in den USA.
Ja.
Das ist ja dann schon eine enorme räumliche Distanz.
Ja.
Und wenn du das quasi mal 4 nimmst, dann wäre ja sozusagen der Beitrag, den man der kulturellen Distanz zuschreiben würde, extrem groß. Und ja auch viel größer, als wenn du jetzt irgendwie zwei Regionen vergleichst, die jeweils an der US-kanadischen Grenze gelegen sind.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Also,
du sagst ja mal 4 der physischen Distanz.
Ja, also im Grunde genommen
meine ich das richtig verstanden habe.
Im Grunde genommen würde das bedeuten, wenn du, jetzt kenne ich mich mit den kanadischen Provinzen nicht so aus, aber
ich auch nicht.
Sagen wir mal, du hast irgendwie bei Alberta weiß ich jetzt nicht genau, wo die ist. Wie heißen denn die an? Quebec? Quebec. Ja gut, wie auch immer, sagen wir mal eine Provinz im Süden von Kanada, also in der Nähe der Grenze zu den USA oder direkt an der Grenze. Also die Handelsvolumen zwischen dieser Provinz und einer anderen kanadischen Provinz sind die gleichen wie die zwischen dieser Provinz und einem US-Bundesstaat, wenn die Distanz zur anderen kanadischen Provinz viermal so groß ist.
Ach so. Weißt du? Okay. Also es geht dann eher um zu sagen den Distanzvergleich zwischen Regionen im selben Land, wie sich das quasi dann auf Distanzen im grenzüberschreitenden Verkehr übertragen würde.
Ja, ja, so in, ja.
Okay.
Also wie gesagt, ich erinnere mich da auch nur ganz dunkel dran, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe irgendwie den Faktor 4 in Erinnerung und das wäre so meine ungefähre Interpretation dessen. Ja. Gut. Also ich habe letztendlich da keine Diplomarbeit zugeschrieben, aber das Thema ist abgegrast, wurde mir gesagt.
Ja.
Aber gut.
Naja, auch da natürlich die schwierige Frage immer, wie misst du das Ganze dann? Also klar, kannst du irgendwie versuchen, als Residualgröße zu erfassen, dann stecken da ja auch wieder jede Menge andere Faktoren drin. Mhm. Wenn du jetzt sozusagen ein explizites Maß für kulturelle Distanz entwickeln willst, musst du ja erstmal Kultur messen, dass du dann irgendwie auch, ja, wie eindimensional ja letztendlich irgendwie, also irgendein Index musst du dann vermutlich basteln.
Ja.
Das ist ja auch dann mit zahlreichen Stellschrauben verbunden.
Das ist
angreifbar letztendlich, ne?
Ja, als Dissertationsthema hatte ich da auch mal eine ähnliche Idee, die wiederum in die Richtung geht. Ist auch nichts draus geworden. Also ja, gut, aber das führt uns dann jetzt, glaube ich, auch zu weit weg.
Ja.
Gut.
Genau, also kulturelle Barrieren, das wäre noch aus meiner Sicht in der Tat ein Faktor im Bereich der nicht-tarifären Handelskosten. Und dann letztendlich gibt es ja aber auch Faktoren, die wiederum politischer Natur sind, ohne dass sie Zölle sind. Ja, und das wären aus meiner Sicht eben dann die Faktoren, die man unter der Gruppe Normen und Standards zusammenfassen würde.
Mhm.
Damit meinen wir im Grunde zum einen erstmal Qualitätsstandards natürlich in der hinsichtlich des Angebots bestimmter Güter, also unmittelbar natürlich ersichtlich im Lebensmittelbereich, dass da Standards eingehalten werden müssen, damit nichts Gesundheitsschädliches in den Verkauf gerät. Aber auch letztendlich Standards, was die Produktion von Gütern anbelangen kann, ne? Dass da gewisse Arbeitsschutzstandards eingehalten werden, dass allgemein Sicherheit in der Produktion großgeschrieben wird und dass eben sichergestellt ist, dass sozusagen der Prozess der Produktion dieser Güter relativ lückenlos und transparent geschieht.
Mhm.
Das ist letztendlich wohl aus meiner Sicht die Aufgabe dieser Standards. Und oder auch Normen, wenn wir jetzt explizit an DIN-Normen zum Beispiel denken in Deutschland, die ja auch eben zum Teil die Aufgabe haben, Prozesse zu standardisieren, Standard als Standard zu definieren, um sicherzustellen, dass Transparenz herrscht und die Konsumenten sich sicher sein können, dass das, was da auf ihren Teller landet oder sonst wo von ihnen gekauft wird, dann auch den Qualitätsmaßstäben entspricht, die sie erwarten können.
Ja.
Und das ist eben zum einen natürlich aus verbraucherpolitischer Sicht ein durchaus wichtiges Politikfeld, völlig klar. Und auch aus gesellschaftlicher Sicht notwendig, weil anders als in den Modellen, die wir jetzt bisher betrachtet haben, natürlich der Konsument nicht vollkommen informiert ist über das Produkt, das ihm zum Kauf vorliegt und auch nicht über die Art, wie es produziert wurde. Das heißt, Normen und Standards sind ja aus meiner Sicht auch eine Möglichkeit, um damit Informationskosten zu verringern oder Transaktionskosten, könnte man auch sagen, im weitesten Sinne, um damit die Effizienz der Ökonomie zu erhöhen. Aber zugleich können diese Normen und Standards eben auch direkt oder indirekt als Instrument in der Handelspolitik eingesetzt werden. Nämlich dann, wenn diese Normen und Standards entweder so streng gesetzt werden oder so spezifisch definiert werden, dass sie ausländische Unternehmen, ausländische Produzenten gegenüber heimischen Produzenten benachteiligen. Das ist ja im Grunde eben der Gedanke dahinter, dass das auch ein nicht tarifäres Handelshemmnis sein kann.
Also fallen mir mehrere Dinge ein. Also zum einen gibt es ja Normen und Standards, die haben mit Qualität wenig zu tun, sondern die haben dann letztendlich nur damit zu tun, dass man irgendetwas vereinheitlichen möchte, um eben eine Norm für etwas zu haben, sodass jeder weiß, also zum Beispiel die Größe von Briefpapier, ne? Also DIN A4 in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das einer europäischen Norm entspricht. Ich vermute mal schon. Aber dieses Letterformat, was es im, weiß nicht, angloamerikanischen oder nur im US-amerikanischen Raum gibt, ja, da haben die Papiere, die sind halt ungefähr von der gleichen Größe, aber haben eben etwas anderes Seitenverhältnis, ne? Sind ein bisschen breiter, ein bisschen weniger hoch. Da gibt's keine Debatte von, das eine ist besser, das eine ist schlechter. Das sind einfach zwei verschiedene Normen. Und wenn jetzt zwei Volkswirtschaften miteinander handeln, dann verursacht sowas natürlich Kosten, ne? Also das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber es ist eben ein Beispiel von Millionen oder gar Milliarden von möglichen Beispielen, ohne da jetzt irgendwie übertreiben zu wollen.
Ja, also ein Beispiel, das im Rahmen der TTIP-Debatte immer wieder von den Befürwortern zitiert wurde, war die Sache mit den roten und gelben Blinkern. Ich muss jetzt mal überlegen, wie rum es jetzt eigentlich war, ob wir jetzt die roten oder die gelben haben. Auf jeden Fall war das auch die Diskrepanz zwischen Autos, die für den amerikanischen Markt produziert werden, Autos, die für den EU-Markt produziert werden.
Und also EU-Markt sind gelbe Blinker, würde ich sagen.
Gelbe, ne? Meine ich auch, ne? Genau. Und rot.
Ich glaube, rote USA, dürfen nicht blinken.
An die Detektivfilme denkt. Ja. Und das impliziert dann natürlich für ein international aufgestelltes Automobilunternehmen, das auch in den amerikanischen Markt exportieren möchte, Kosten. Weil, also zum einen kann man argumentieren, Größenvorteile in der Produktion eben nicht so gut ausgeschöpft werden können, wie es der Fall wäre, wenn sozusagen für den globalen Markt nur gelbe Blinker hergestellt werden müssten. Also insofern hat man da eine nicht vollständige Ausschöpfung von Größenvorteilen, damit auch erstmal ein Kostenhemmnis. Und es kann ja dann auch sein, dass man, das Blinker vielleicht nicht das beste Beispiel, dass man auch seine ganzen Produktionsketten, seine Prozessorganisation für den neuen Markt umstellen muss, um sozusagen den anderen Anforderungen zu genügen. Das kann eben im Extremfall auch heißen, dass Produktionskapazitäten vollständig repliziert werden müssen. Also im Grunde eine zweite Fabrik oder ein ganz neuer zweiter Prozess geschaffen werden muss, um zusätzlich neben dem heimischen Markt auch den ausländischen Markt bedienen zu können. Und diese Fixkosten, die dabei entstehen, sind natürlich auch ein Wettbewerbsnachteil für die exportierenden Unternehmen im Vergleich zu den heimischen Unternehmen auf dem ausländischen Markt.
Oder wenn man es nur aus Konsumenten oder von der Konsumentenseite betrachtet, es gibt, wo wir gerade bei Automobilen sind, ein ganz schönes Beispiel von einer Pazifikinsel. Also ich weiß nicht mehr, da gibt es ja so ein paar ganz kleine Nationen, die irgendwie so ein paar wenige kleine Inseln irgendwo mitten im Pazifik umfassen.
Ja, tolle dann.
Ja. Ja, und vor, weiß nicht, mittlerweile 10 Jahren oder so, da gab es so ein kleines Land, die hatten immer Rechtsverkehr, also sind auf der rechten Seite der Straße gefahren und haben dann irgendwann gesagt, so irgendwann heute Nacht 12 Uhr wechseln wir komplett von Rechts- auf Linksverkehr. Und das hatte ganz einfach den Grund, dass die meisten Autos aus Japan importieren, glaube ich. So, Japan hat jetzt hoffentlich Linksverkehr, ansonsten stimmt an meiner Geschichte was nicht. Aber
Ist das so echt?
Ich meine schon, ja. mach das mal. Die hatten Rechtsverkehr und sind auf Linksverkehr gewechselt.
Ich war noch nie in Linksverkehr. Ich war noch nie in Japan.
Also, nee, ich auch nicht. Aber
die Liste der Länder,
das wäre so.
Ja, ich habe hier gerade Liste der Länder mit Linksverkehr. Ah. Und da habe ich hier irgendwo auch, genau, Japan.
Ja.
Japan hat auch Linksverkehr, ja.
Ich wüsste Indien jetzt auch nicht, warum.
Das war gut, Indien, klar, ja, durch die britische Kolonialvergangenheit. Aber bei Japan war es ja nicht so offensichtlich.
Also Namibia und Südafrika war ich vor 8 Jahren mal, die haben auch beide Linksverkehr. Australien hat Linksverkehr.
Ja.
Okay, Australien, Südafrika ist auch wieder wegen dem britischen Einfluss nicht verwunderlich.
Namibia sehe ich hier gerade bis 1915 Rechtsverkehr, also solange eben die Deutschen noch an der Macht waren.
Okay.
Und dann nach dem Ersten Weltkrieg aber Linksverkehr.
Ah, okay. Na, die Holländer hatten da ja auch ihre Finger noch mit dem Spiel irgendwie. Ja. Und das ist wo wir gerade bei Japan sind, es gab ja auf EU-Ebene vor kurzem diese Umfrage, an der man sich beteiligen konnte zur Winter- und Sommerzeit, also zum Umstellen der Uhren. Ne? Und Japan hatte das nicht oder hat das immer noch nicht. Und die wollten irgendwann mal auf Winter- und Sommerzeit wechseln. Also die wollten dazu übergehen, tatsächlich zweimal im Jahr auch ihre Uhren umzustellen.
Mhm.
Aber nicht, weil sie der Meinung waren, dass das an sich irgendwie eine gute Idee ist, sondern weil sie dachten, das sei für den internationalen Handel und so für die Kommunikation mit anderen Zeitzonen sinnvoll, weil es gäbe dann natürlich immer noch den Zeitunterschied, aber der Zeitunterschied würde nicht zweimal im Jahr irgendwie um eine Stunde springen.
Mhm.
Ne, also du müsstest dir dann nur merken, ja, also Deutschland ist der US-Ostküste oder der südamerikanischen Westküste irgendwie 6 Stunden voraus.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, immer so, ne, weil sowohl Europa als auch Nord-Südamerika, die haben alle Winter- und Sommerzeit.
So,
ja, und ich weiß nicht, wie sie das in Japan gemacht haben, aber es gab zumindest mal die Überlegung, diesen Unsinn zu übernehmen, einfach nur um einheitlich mit dem Rest der Welt zu verfahren.
In Deutschland war es ja, glaube ich, ganz ähnlich, wenn ich mich richtig erinnere an die Geschichte, dass im Grunde bei der Einführung der Sommerzeit die DDR der Bundesrepublik zuvor gekommen ist. Ja. Irgendwann, weiß ich nicht, an Ende der 70er oder Anfang der 80er, also weil so lange gibt es ja die Sommerzeit auch noch gar nicht.
Oh.
Und das dann aber die Bundesrepublik sofort nachgezogen hat, weil sie natürlich jetzt nicht 2 Zeitzonen innerhalb Deutschlands haben wollten.
Okay, hatte das mit den Ölkrisen in den 70ern zu tun?
Ich weiß nicht mehr genau, ob das Ende der 70er oder Anfang der 80er war, könnte ich jetzt auch nochmal googeln. Aber
die
DDR das relativ auf Eigeninitiative betrieben hat und das hat wohl die Bundesrepublik zunächst überrascht und dann mussten sie aber nachziehen.
Ja. Okay, interessant. Also ich dachte, die Ölkrisen waren ja 73 und 78, 79,
oder? 81, glaube ich, die zweite, oder?
Ach so, oder so spät. Ja, aber okay, die erste war aber halt schon irgendwie Anfang der 70er.
Ja.
Und ich dachte, also die Motivation hinter der Einführung dieser Umstellung war ja unter anderem die, dass man Energie sparen wollte, ne?
Ja, genau.
Und die Ölkrisen haben ja nun mal dazu geführt, dass Energie teurer geworden ist, also Öl im Speziellen.
Mhm.
Ja, genau.
Ja, also wäre halt ein weiteres Beispiel.
Ja. Ich glaube, bei
die Rolle von Normen und Standards.
Ja. Also bei diesen ganzen Handelsabkommen wie TTIP und wie hieß das mit Kanada?
CETA.
CETA, genau.
NAFTA meinst du mit
USA? Es gibt TPT oder so, gab es auch noch, ne? Zwischen.
Das Transpazifische.
Das war zwischen Nordamerika oder zwischen NAFTA und irgendwie dem asiatischen Raum oder so, ne?
Ja, die haben sich jetzt ja wieder, das ist auch noch so ein offener Prozess, dass sich das entwickelt. Die machen jetzt erstmal ohne die USA weiter.
Ja. Naja, also ich meine, viele dieser Handelsabkommen haben wahrscheinlich damit zu tun, Normen einfach zu vereinheitlichen, ne? Weil wie ich eben bei meinem Briefpapierbeispiel gesagt hatte, oft geht es gar nicht darum, ob jetzt das eine besser oder schlechter ist als das andere, sondern es geht einfach nur darum, dass man 2 oder noch mehr verschiedene Normen hat und es Sinn machen könnte, die dann zu vereinheitlichen.
Das war ja, wie gesagt, auch eine zentrale Argumentation der TTIP-Befürworter, die gar nicht so sehr über Zölle argumentiert haben, weil die waren ja in der Ausgangssituation, da sind es auch heute noch den meisten Produktgruppen relativ beschränkt, wenn wir uns den Handelsverkehr zwischen der EU und den USA anschauen. Und im Wesentlichen sind es nicht tarifäre Hemmnisse, also Unterschiede im Regulierungsapparat, die eben zusätzliche Handelskosten implizieren.
Ja.
Und die wollte man vorrangig ran.
Ach so. Okay.
Ja, und ein weiterer Aspekt in dem Zusammenhang, ein verwandter Aspekt sind auch Zulassungsverfahren, also Verfahren, die durchlaufen werden müssen für die Zulassung von Produkten auf den jeweiligen Märkten, also irgendwelche Sicherheitstests oder ein Nachweis, der eben sicherstellt, dass die Güter unter den jeweiligen Qualitätsstandards produziert wurden. Und da war auch ein Gedanke eben im Rahmen der TTIP-Verhandlungen, dass man diese Zulassungsverfahren eben vereinheitlicht, sodass ein neu auf dem Markt eingeführtes Gut zugleich auf beiden Märkten, also auf dem amerikanischen und auf dem europäischen Markt zugelassen ist. Weil jedes Zulassungsverfahren natürlich auch wiederum Fixkosten für die produzierenden Unternehmen beinhaltet.
Das ist wahrscheinlich ein sehr dickes Brett. Ne? Also der konkrete Fall.
Ja, vor allem ein sehr spezifisches Brett. Ne? Das hat man ja auch bei den TTIP-Verhandlungen gesehen. Die sind ja irgendwann wirklich ausgeufert. Und es gab immer mehr Arbeitsgruppen zu allen möglichen Branchen. Weil natürlich jede Branche auch ihre spezifische Problematik hat, was die Technologien anbelangt, aber auch das Wesen der produzierten Güter und natürlich auch das spezifische Regelwerk, das dazu gehört. Dass es natürlich unheimlich detaillierte Fragestellungen sind, ökonomischer, juristischer, technischer Natur, die da gelöst werden müssen.
Ja, ich meine, das ist ja nicht besonders verwunderlich, ne? Da kommen eine Unmenge von Leuten zusammen, alle irgendwie mit der Intention, etwas zu vereinheitlichen, sodass unterm Strich dann alle davon profitieren, aber irgendwie möchte dann doch jeder hier und da eine Extrawurst und seinen eigenen Vorteil rausschlagen und dann am Ende hast du
die heimische Wirtschaft wieder schützen.
Ja, genau. Dann hast du doch wieder einen Flickenteppich, ne? Und dann musst du dir überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht oder ob man da nicht eher alles verschlimmbessert. Weil die Umstellung der Normen ja auch nochmal Kosten mit sich bringt, ne? Also Unterschiede zwischen Normen ist ja das eine, aber das Anpassen von Normen, vor allem wenn es nicht ums Angleichen geht, sondern einfach nur um die Änderung von Normen. Kurzfristig verursacht das auch erstmal Kosten.
Und natürlich auch die Frage, in welche Richtung denn angeglichen wird, ne? Also, wenn es jetzt um Qualitätsstandards zum Beispiel geht, ist es ja schon irgendwie auf einer Skala mehr oder weniger gut messbar, ob das jetzt ein Standard ist, der auf eine höhere Qualität setzt oder ein Standard, der auch eine niedrigere Qualität zulässt. Und dann ist eben die Frage, in welche Richtung man sich einigt. Ne? Also wird das Land mit den hohen Qualitätsanforderungen davon ein bisschen abrücken und sozusagen sich auf ein niedriges Qualitätslevel runterbegeben? Oder müsste umgekehrt das Land mit den niedrigen Anforderungen seine Anforderungen erhöhen?
Ja.
Das kann ja auch ökonomisch ganz unterschiedliche Konsequenzen haben.
Beide Seiten haben ja möglicherweise Industrien, die eben die eigenen Standards gewohnt sind. Ne? Also wenn du mit den Qualitätsstandards hochgehst, dann hat deine heimische Industrie möglicherweise Probleme, denen nachzukommen.
Ja,
wenn du mit den Qualitätsstandards runtergehst, du hast eine heimische Industrie, die kommt mit den strengen Standards schon gut klar. Und wenn du die jetzt herabsetzt, dann kommst du eher der ausländischen Konkurrenz entgegen.
Genau. Damit öffnest du quasi dann den Markt für die ausländische Konkurrenz, die dann eben zu den ihnen bekannten geringen Standards vielleicht sogar kostengünstiger produzieren kann.
Du hattest gerade, also ich will mich jetzt nicht noch auf irgendwie eine Tangente begeben, aber du hattest gerade ja auch von Qualitätsstandards gesprochen in Bezug auf die Produktionsverfahren oder die Art und Weise, wie Güter hergestellt werden.
Ja.
Ist natürlich im Kontext des internationalen Handels auch nochmal ein interessantes Thema. Also vor allem, wenn es um sowas wie Outsourcing geht, ne? Also wenn es zum Beispiel wenn es um große Konzerne irgendwo im Westen geht, die ihre Güter in irgendwelchen Sweatshops in China oder Bangladesch oder Thailand oder so anfertigen lassen.
Ja.
Das war doch, ich glaube, Bangladesch war es doch, wo irgendwie vor ein paar Jahren sogar so ein Gebäude von einem Textilunternehmen eingestürzt
abgebrannt.
Ist.
Ja,
abgebrannt. Oder, ja, ich glaube beides, ne? Also gab es auch schon.
Ja.
Also ich meine, das ist natürlich immer sehr, sehr bitter. Und dann gibt es natürlich immer sehr viele Leute, die davon sprechen, dass wir die sogenannte dritte Welt oder ärmere Länder ausnutzen. weil die da für einen Hungerlohn arbeiten. Und ja, also ich finde das natürlich auch schwierig und ja, aber ich, also es hat halt auch noch eine andere Seite, ne? Also wenn du den Hungerlohn verdienen sie ja nur, also sie, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es sowas wie Sklavenarbeit nicht gibt, ja, sondern schon Arbeitskräfte, die dieser Arbeit freiwillig nachgehen, ja, dann ist das wahrscheinlich die für diese Leute beste Alternative. Ne? Also diesen geringen Lohn, mit dem finden die sich ab, weil bei jeder Alternative der Lohn noch geringer wäre, den sie verdienen könnten. Oder es sonst irgendwelche Vorteile mit sich bringt, die sie anderswo nicht haben oder weil sie anderswo einfach gar keine Arbeit finden oder was auch immer das ist. Ne? Und dann, also ich kann natürlich den Wunsch nachvollziehen zu sagen, wir sollten als westliche Großkonzerne nicht in solchen Fabriken produzieren lassen. Ja, aber wenn man dann diese Handelsverbindung abbrechen lässt und da nicht mehr produzieren lässt, ich meine, ist die Frage, ob irgendwem dann vor Ort damit geholfen ist, ne? Weil dann haben sie gar keine Arbeit mehr. Und die Arbeitsstandards oder Arbeitsschutzstandards, die werden dadurch ja auch nicht besser, ne? Sondern das musste sich hierzulande oder in Europa ja auch erstmal entwickeln, ne? Man muss ja nicht so weit zurückschauen. Ja, also, ja, man kann ja in den Steinkohlebergbau gucken, ja, den gab es jetzt irgendwie 200 Jahre lang in etwa, ein größerer Zeitraum war das ja nicht, ja, und eine sehr, sehr lange Zeit waren die Standards da auch ganz andere oder ganz allgemein in Fabriken, ne, und dass wir dann irgendwann die 5-Tage-Woche bekommen haben oder die 40-Stunden-Woche. Ja, und ein Urlaubsanspruch und eine Krankenversorgung und so, das muss man sich über die Zeit erstmal erarbeiten. Und wenn so ein Sweatshop zumachen muss und wenn die Leute nicht mehr im Textilbereich arbeiten können, weil westliche Konzerne da nicht mehr produzieren lassen, dann gibt's halt auch keine Leute mehr, die Anstrengungen unternehmen, um die Arbeitssicherheitsstandards da zu erhöhen. Ja, und dann gibt's halt immer eine, ja, sehr, sehr lange Zeit des Kampfes, in dem man, in dem manche Leute versuchen, dafür zu sorgen, dass diese Standards angehoben werden. So. Und es gibt ein gutes Argument dafür, diese Zeit dann irgendwie durchzuhalten.
Ich meine, ein Argument der Gegner von Freihandelsabkommen allgemein ist natürlich auch, dass gerade dieser Prozess der langsam sich aufwertenden Standards durch Handel entweder gehemmt oder sogar unterbunden werden kann. Das ist dann eben das Stichwort Race to the Bottom. Ne? Also wenn dann eben Angleichen von Standards dazu führt, dass man sich auf den geringst denkbaren Standard entweder explizit einigt oder es letztendlich auch ungewollt dazu kommt, weil letztendlich dann eben die Unternehmen, die unter diesem Standard produzieren, am kostengünstigsten sind und sich mit ihrer Produktionsweise dadurch am Markt durchsetzen, wäre es natürlich ein Argument zu sagen, dass im Grunde Handel in der Hinsicht auch externe Kosten für die Gesellschaft verursacht, indem er sozusagen eben eine Weiterentwicklung von Standards unterbindet. Und das ist eben auch ein Aspekt, über den man im Zusammenhang mit Normen und Standards als tarifäres Handelshemmnis nachdenken muss. Ne? Dass es eben nicht allein nur ein Diskriminierungsinstrument ist, um ausländische Unternehmen vom Markt zu halten, sondern natürlich letztendlich auch der heimischen Arbeitnehmerschaft oder auch den heimischen Konsumenten, je nachdem, worum es geht, an der einen Dienst erweisen kann oder auch allgemein eben den Entwicklungsstand der Ökonomie vorantreiben kann.
Ja, man kann ja ähnlich argumentieren in Bezug auf das, was ich eben sagte, ne? Also der Sweatshop in Bangladesch, wenn du da die Sicherheitsstandards erhöhst, ja, dann wandern die Aufträge eventuell ab in ein anderes Land, wo die halt noch gering sind, ne? Also ist mir natürlich auch klar, dass das kein Selbstläufer ist und nicht zwangsläufig so passiert, dass sich solche Sicherheitsstandards erhöhen, weil ja, also die Aufträge ziehst du vielleicht deshalb an Land, weil deine Sicherheitsstandards so gering sind und du halt zu günstig produzieren kannst. Und ja, wenn du jetzt Ja, wenn du diese Kosten jetzt anhebst, dadurch, dass du deine Standards anhebst, ja gut, dann verlierst du unterm Strich vielleicht, weil eben die Aufträge abwandern. Ne? Also Stichwort Race to the Bottom. Also das ja. Natürlich kann das passieren. Oder in dem Fall wäre es kein Race in dem Sinne, sondern es wär ein Verharren auf unterstem Niveau, weil es eben Anreize gibt, dieses Niveau nicht zu verlassen.
Ja. Das ist im Grunde eben dann eine Situation, in der die Ökonomie allein und ihre Mechanismen die Gesellschaft auch nicht weiterbringt. Da bedarf es letztendlich zivilgesellschaftliche Institutionen, deren Entwicklung wiederum auf politischer Ebene dann Druck impliziert, der zu Veränderungen führen kann.
Ja, und das sind halt auch so, in dem Kontext kommst du mit so Nationalismus dann auch nicht so weit, oder mit nationalem Denken nicht so weit, ne? Sondern wenn du sowas wie ein Race to the Bottom verhindern möchtest, ja, dann musst du dich vielleicht mit anderen Nationen mal zusammensetzen und darüber verhandeln, ob du nicht einheitliche Standards einführst, also zum Beispiel bei der Arbeitssicherheit, ähnlich wie bei dem Mindestlohn, den wir schon behandelt hatten, ne? Weil du, wenn du dich darauf einigen kannst, dass es halt ein bestimmtes Niveau gibt, ja, unter dem du dich nicht aufhalten solltest, jetzt in dem Zusammenhang, was Arbeitssicherheit angeht. Ja, und du kannst dich da mit vielen Nationen drauf einigen und alle unterschreiben so ein Abkommen, dass sie diese Standards einhalten.
Ja. Ja, das Problem ist natürlich, dass das jetzt spieltheoretische Perspektive, würde man sagen, ein Gefangendilemma auch ist.
Ja, genau.
Weil natürlich jeder Staat für sich allein genommen den Anreiz hat, aus diesen Abkommen auszuscheren, um sich damit unerlaubterweise einen Vorteil wettbewerbstechnisch gegenüber den Produzenten aus anderen Ländern zu verschaffen.
Genau. Also Gefangenendilemma sollten wir vielleicht dann, oder müssen wir auf jeden Fall an anderer Stelle nochmal ausführlich behandeln. Genau,
das ist ein Ausflug in die Terminologie der Spieltheorie, aber ich denke, die Intuition ist ja relativ klar. Ich meine, wenn man sich eben auf was einigt, was vielleicht dann zum guten Ergebnis führt, wenn alle sich dran halten, heißt das noch lange nicht, dass das auch eine stabile Lösung ist, weil letztendlich, wenn man davon ausgeht, dass die anderen nicht schummeln, aber ich trotzdem schummele, dann bin ich fein raus. Ne?
Ja.
Und wenn dann eben alle so denken, dann werden alle schummeln und es passiert nichts.
Genau. Also Gefangenendilemma, nur um das vielleicht mal kurz zu erklären, bedeutet also im einfachsten Fall hast du ein Spiel mit zwei Spielern und jeweils zwei Strategien. Ja, und für beide Spieler, das Spiel ist symmetrisch, also die Entscheidung ist für beide Spieler identisch. So, und die Spieler haben jeweils eine dominante Strategie in dem Sinne, dass sie diese Strategie wählen sollten, unabhängig davon, was der jeweils andere Spieler macht. So, also die Entscheidung ist eigentlich ganz klar. Aber das Endergebnis für die beiden Spieler ist dann suboptimal. Also wenn sie beide von ihrer dominanten Strategie abweichen würden, würden sie beide davon profitieren. Ja, also wenn sie die Möglichkeit haben zu kooperieren, also sich abzusprechen, dann sollten sie sich darauf einigen, von der dominanten Strategie abzuweichen. Solange sie das tun, also solange sich die beiden Spieler an diese Vereinbarung halten, ist auch alles okay. Aber diese Vereinbarung geht eben mit dem Anreiz einher, gegen diese Vereinbarung zu verstoßen, ne? Weil die dominante Strategie ist immer noch die dominante Strategie, unabhängig davon, ob sich der jeweils andere Spieler an die Vereinbarung hält oder nicht. So. Und wenn er sich dran hält, bedeutet das eben, dass ich diese Vereinbarung brechen müsste, wenn ich meine dominante Strategie wähle. So. Gut, also machen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal ausführlicher, ne? Aber würde in dem Fall eben bedeuten, natürlich können sich verschiedene Nationen auf ein Handelsabkommen oder auf einheitliche Sicherheitsstandards einigen, aber jede einzelne Nation hat dann immer noch einen Anreiz, diese Standards doch nicht einzuhalten, weil sie sich so eben einen eigenen Vorteil verschaffen könnten. Ne? Also das ist ja im Wesentlichen auch das, was jetzt die USA China vorwerfen. Also die werfen denen vor, dass sie sich an bestimmte WTO-Richtlinien nicht halten. Die WTO ist die World Trade Organization, also Welthandelsorganisation. Und ja, die USA und China sind da wohl Mitglieder, gehe ich mal stark von aus. So, ne, das heißt, es gibt einen Katalog von Spielregeln, an die sie sich eigentlich halten müssten. Das haben sie zumindest mal irgendwann zugesichert. Und der Vorwurf ist jetzt eben, dass China sich an diese Spielregeln nicht hält oder nicht an alle Regeln hält. Ja, möglicherweise,
ja
weil...
Erwähnen, ne? Also Subventionen sind da ein Kritikpunkt. Und konkret gibt es ja auch im WTO-Katalog eine Anti-Dumping-Klausel, wobei Dumping dann als eine Situation definiert wird, in der Güter im Ausland zu einem Preis unterhalb des heimischen Preises verkauft werden. Mhm. Also man sozusagen jetzt nicht unmittelbar die Subventionszahlung als solche nachweisen kann, aber als Indiz sozusagen als ausreichend betrachtet, wenn Güter im Export plötzlich billiger sind, als sie im heimischen Absatz sind.
Okay.
Das ist, glaube ich, also etwas untechnisch ausgedrückt, die Definition der WTO von Dumping.
Ah, ich habe immer das Gefühl, dass es für Dumping irgendwie zig verschiedene Definitionen gibt.
Ja.
Also es wird ja auch im allgemeinen Sprachgebrauch immer wieder verwendet und da wundere ich mich immer ein bisschen, weil das meistens nicht viel
Dumping
mit dem zu tun hat.
Dumping machen immer die anderen, ne?
Ja, genau. Aber einfach geringe Preise zu verlangen, ist schon irgendwie
das
Dumping.
Noch,
und einfach,
ja, nee, das ist halt, also nach offizieller Definition ist das eben kein Dumping. Es geht eben darum, wie sich Preise und Kosten zueinander verhalten.
Ja.
Und das ist eine verwandte Definition, dass man sagt, irgendwie, dass die Preise nicht die Produktionskosten, dass die Preise nicht unterhalb der Produktionskosten liegen, sondern zumindest der erwartbaren Produktionskosten, was ja auch darauf hindeutet, dass eine Art von Quersubvention zumindest erfolgt.
Ja. Aber das ist also die Definition, die ich in meinem Hinterkopf habe, ist die, die auf John Rockefeller zurückgeht. Ne, der hatte ja irgendwie mit Standard Oil hatte er ja jede Menge Geld gemacht und hatte irgendwann eine marktbeherrschende Stellung.
Mhm.
Und ist dann zu Dumping übergegangen in dem Sinne, dass er zumindest vorübergehend seine eigenen Preise auf ein Niveau heruntergesetzt hat, das unter der Preisuntergrenze seiner Konkurrenz lag, ob jetzt kurz- oder langfristig. Also im Grunde genommen hat er möglicherweise auch unter den eigenen Durchschnittskosten. So, ne? Aber okay, also er wusste, er ist so groß, er kann das deutlich länger durchhalten als seine Konkurrenz und hat so versucht, eben seine Konkurrenz aus dem Markt zu treiben.
Also hat von strategischer Preissetzung, dass er eben nicht den kurzfristig gewinnmaximierenden Preis setzt, der sicherlich höher wäre, sondern bewusst den niedrigeren Preis und damit die Konkurrenz, die noch verblieben ist, aus dem Markt zu drängen, um damit im Anschluss dann erst recht besonders hohe Preise verlangen zu können, besonders hohe Gewinne zu erzielen.
Genau. Und ich meine, dass die Antitrust Regulierungen oder Gesetze in den USA, die stammen so aus dieser Zeit. Ne? Also,
ja.
Weil
das war
ja auch
so die Zeit Roosevelt, ne? Also der war auch der Trustbreaker.
Die 30er Jahre
oder so. Ne?
Könnte sein. Wobei, ja, bei Rockefeller hätte ich gedacht, dass es vielleicht noch länger her ist.
Ja.
Ja, aber weiß ich nicht. Könnte es recht haben.
Also zumindest wie hat sich Roosevelt immer so als Trustbreaker inszeniert, dass er die großen Konzerne zerschlägt.
Ah. Okay. Ja, weiß ich gar nicht. Okay. Wie wollen wir weitermachen?
Die wesentlichen Punkte haben wir schon abgehandelt, aus meiner Sicht.
Ja.
Natürlich, man könnte jetzt noch in das Themengebiet einsteigen, ob es auch, wie weit es Gründe auch dafür gibt, Handel zu beschränken. So ein bisschen haben wir das ja schon angesprochen über die Produktstandards, also im Grunde auch Schutz vor niedrigen ausländischen Standards. Ein Argument, das man vielleicht jetzt nochmal kurz zum Abschluss einführen kann, wäre das sogenannte Infant Industry Argument, was auch so ein bisschen auf die Situation von Schwellen- und Entwicklungsländern abzielt, die sich sozusagen noch in einem Infant Stage ihrer Entwicklung befinden, also noch ganz am Anfang. Ja. Vor allem, was ihre Industrie anbelangt, also ihre industrielle Entwicklung.
Also in einem Säuglingsstadium.
Genau, genau. Und das ist das Argument, sich noch nicht zu Anfang schon dem internationalen Wettbewerb preisgeben sollten, weil das letztendlich den Aufbau einer heimischen Industrie unterbinden würde. Ne? Weil zu Anfang sind eben die eigenen Industrieunternehmen noch nicht konkurrenzfähig, Kosten sind noch zu hoch, es können auch noch keine Größenvorteile erwirtschaftet werden, weil einfach die Kapazitäten noch zu gering sind, kann nicht genug produziert werden. Also sind sie im Grunde chancenlos gegenüber ausländischer Konkurrenz. Und das heißt dann eben natürlich, sie können sich so auch keinen stabilen Absatz aufbauen, können keine Marktanteile erobern, solange eben nicht der heimische Markt durch Zölle oder andere Hemmnisse vor der überlegenen ausländischen Konkurrenz aus etablierten Industrienationen geschützt ist.
Ich glaube, auch das ist spielt in China eine Rolle. So soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter und so sind meines Wissens ja in China gesperrt. Hat sicherlich auch viel zu tun mit so politischen Erwägungen und damit, dass da eben Unmengen von Daten anfallen bei so großen sozialen Netzen. Ja. Aber
das ist genau die chinesische Strategie in nahezu allen Bereichen. Auch wenn man jetzt so an Alibaba denkt, ne, dass da Amazon natürlich auch lange Zeit oder auch heute noch im Hinblick auf den Marktzugang behindert wird. Die wollen eben ganz dezidiert diese Strategie verfolgen. Also erstmal in einer Phase heimische Produzenten in jeder Branche aufbauen, bis sie groß und stark sind. Und wenn sie dann groß und stark sind und selber vielleicht dann auch die Exportmärkte erobern wollen, dann ist China zumindest in Grenzen im Gegenzug auch bereit, die eigenen Märkte für ausländische Konkurrenz zu öffnen, weil sie dann eben auch nicht mehr so viel zu befürchten haben.
Ja, also Infant Industry wäre so das Erste gewesen, was mir einfällt. Ansonsten Importsubstitution ist so ein anderes Stichwort, was einem immer wieder begegnet, aber ist weniger der Anreiz, ne, sondern mehr, also meines Wissens besagt, das ist eigentlich mehr der Effekt, ne? Also die Unterstützung der heimischen Wirtschaft hat das Ziel der Importsubstitution. Also, dass man weniger importiert und, ne?
Wie eine Begleiterscheinung eben dieser Infant-Zölle oder Infant-Industry-Zölle.
Ja.
Dass eben, Importe durch heimische Produktion ersetzt werden.
Ja, gut, aber ich denke auch, wir hatten ein paar Argumente für Zölle dabei. Ja, auch Stichwort Gefangenendilemma. Zölle haben halt meistens, also wie soll ich sagen, also wenn man sich auf Freihandel einigt, dann ist das letztendlich alle Beteiligten profitieren vom Freihandel. Ne? Also du einigst dich mit anderen Volkswirtschaften auf Freihandel zwischen deinen Volkswirtschaften und unterm Strich profitieren alle. Und Importzölle oder Importbeschränkungen oder so die Folgen letztendlich aus einer egoistischen Motivation. Ne? Also eventuell gehen sie zu Lasten der Handelspartner, eventuell auch zu Lasten von Teilen der eigenen Bevölkerung. Ja, aber irgendwie, was auch immer man sich davon verspricht, hat natürlich mit der eigenen Volkswirtschaft zu tun.
Ja.
Genau. So, dann hattest du in der letzten Episode noch gesagt, wir könnten eine Schlussfolgerung aus dem Ganzen ziehen für das, was Trump so vorhat oder für sein Vorgehen.
Ja, es ist natürlich schwer, das jetzt pauschal zu tun, weil auch er natürlich in seinen Maßnahmenpaketen ja nicht nur einzelne chinesische Produkte adressiert, sondern mittlerweile über Hunderte, wenn ich das richtig sehe. Und natürlich müsste man, um das dezidiert beurteilen zu können, sich auch die einzelnen Märkte erstmal anschauen, um dazu Bewertungen zu kommen. Natürlich sind die USA, kann man allgemein sagen, nicht die einzigen, die China Dumpingpraktiken vorwerfen.
Ja.
Und dass das jetzt nicht so völlig außer Luft gegriffen ist, kann man sich irgendwie auch vorstellen. Das ist, denke ich, auch verständlich geworden auf Basis unserer Argumentation. Aber trotzdem muss natürlich schon im Detail nachgewiesen werden, inwieweit in diesem oder jenem Fall Dumping vorliegt. Und diesen Nachweis, diesen konkreten, haben die USA meines Wissens nach noch nicht, zumindest in der Intensität geleistet, wie es die WTO erwarten würde.
Aber ist denn, ich bin jetzt auch nicht vertraut damit, was die WTO alles kann und darf, aber dass ein anderer Mitgliedstaat der WTO da jetzt aktiv werden muss, also indem sie indem sie da Importzölle auf speziell chinesische Güter einführen. Das ist auch irgendwie komisch. Gibt es nicht eine Möglichkeit, die WTO anzurufen, dass die irgendwie aktiv wird? Aber die haben wahrscheinlich keine Sanktionsmöglichkeiten. Ne?
Naja, ich meine, die WTO ist ja kein Land. Ne? Insofern kann die WTO ja auch nicht direkt Zölle einführen. Klar, sie kann Strafzahlungen verhängen. Aber auch dazu müssen erstmal Gerichte, Handelsgerichte bei der WTO ins Spiel kommen. Also, und das setzt wiederum voraus, dass es einen Kläger gibt. Mhm. Also durch meiner Kenntnis nach wird die WTO in solchen Fällen nicht selbst aktiv, sondern es muss eben Länder geben, die in dem Fall China, entweder China für die Praktiken verklagen oder andersherum die USA verklagen, wenn sie der Ansicht sind, dass diese Vergeltungszölle ungerechtfertigt sind. Mhm.
Sind wir denn in Europa da jetzt erstmal außen vor? Da habe ich jetzt eine Zeit lang nichts mehr zu gehört. Da hatte doch irgendwie Juncker, hatte sich
ja mal, die haben sich ja getroffen. Juncker hat ja die Ansage gemacht, dass wir dann doch einfach noch ein bisschen Sojabohnen aus den USA importieren. Ja. Vielleicht auch den einen oder anderen Chevrolet.
Uiui.
aber man weiß halt nicht so genau, wie ernst das zu nehmen ist. Ne? Ob Trump sich damit dann wirklich zufrieden gibt. Das muss man abwarten. Ich glaube nicht, dass Europa und speziell auch Deutschland da dauerhaft aus der Schusslinie raus sein wird. Dafür sind wir auch ein zu dankbares Opfer für Dump oder ein zu dankbarer Sündenbock, kann man vielleicht sagen. Solange zumindest eben noch dieses enorme Leistungsbilanzüberschuss oder Leistungsbilanzdefizit aus Sicht der USA gegen Europa besteht. Also ich glaube, die Debatte wird uns noch begleiten und ich denke auch persönlich speziell, wenn innenpolitisch Trump noch stärker unter Druck gerät, wird er das auch als Ablenkungsmanöver oder als Mittel zur Kanalisierung auch zukünftig weiter wählen, dass er seine Konzentration auf die Außenpolitik setzt und dabei eben vor allem auf den eigenen Handelspartnern rumhackt.
Ja, ich hatte in der letzten Episode ja schon erwähnt, dass Paul Krugman in der New York Times da ein bisschen was zugeschrieben hat und ich habe auch 5, 6, 7 verschiedene Artikel von ihm oder Blog-Einträge von ihm verlinkt. Ich glaube so 2006 hat er da einiges zugeschrieben und jetzt so März, April 2008 habe mich in den vergangenen Episoden schon diverse Male versprochen. Ich glaube, ich habe gerade 2006 gesagt, ich meinte 16. Also 2016 hat er ein bisschen was dazu geschrieben, jetzt März, April 2018 noch ein paar Mal. Er hatte bis irgendwann 2016, haben die das bei der New York Times noch Blog genannt. Sein Blog hieß The Conscience of a Liberal. Den Blog haben sie jetzt nicht aufgelöst, aber umgewandelt. Das nennt sich jetzt, ist jetzt irgendwie eine Opinion-Kolumne und ist dann jetzt irgendwie an einem anderen Ort zu finden, aber im Grunde genommen schreibt er da einfach weiter. Weil letzte Mal hatte ich gesagt, er hätte da irgendwie zwei verschiedene Stellen, an denen er veröffentlicht, aber das ist, ja, ist auch egal. Naja, und der hat in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, hat er eben auch beschrieben, dass vor allem China als Werkbank der Welt halt in erster Linie Komponenten zusammenbaut, ne, und dann die fertigen Endprodukte exportiert. Das heißt, die beziehen Unmengen von Vorleistungen aus anderen Ländern und teilweise eben auch aus Europa oder Nordamerika. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die USA hingehen und Importzölle auf diverse chinesische Güter verhängen, dann treffen sie damit auch viele andere Volkswirtschaften, wenn nicht sogar auch sich selber, also nicht und sich selber nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Zulieferer von Vorleistungen, weil Produktionsketten heutzutage halt stark vertikal fragmentiert sind. Ne? Das heißt, ein Gut wird nicht in einer Fabrik komplett hergestellt oder an einem Ort von einem Unternehmen komplett hergestellt, ja, so angefangen mit den Rohstoffen und am Ende steht irgendwie das fertige Produkt, sondern das sind eben Produktionsketten oder Supply Chains. Ja, da wird also Bosch zum Beispiel ist ein riesiger Zulieferer, was Automobile anbetrifft. Ne? So, also VW und so, die bauen halt viele der Bauteile von den Autos, die sie am Ende verkaufen, die produzieren sie gar nicht selber, die kaufen sie ein und schrauben das alles zusammen, löten das alles zusammen und am Ende verkaufen sie das fertige Auto und dann steht da VW drauf. Und wenn man mal irgendwie die Kühlerhaube aufmacht, dann steht da irgendwie 17 Mal Bosch. Also weiß ich nicht, ob es da steht. Ich habe kein Auto, aber
ja.
So. Ja, und das muss man natürlich mit in Erwägung ziehen, wenn man jetzt solche Importzölle verhängt, weil man trifft dann zumindest indirekt auch noch viele andere, wenn nicht sogar sich selber. So. Und, ja. Gut, also wie gesagt, die Krugman habe ich in den Shownotes zur letzten Episode schon verlinkt. Das kann sich jeder mal anschauen, das ist ganz interessant. Gut, ansonsten, du hattest gerade, ich weiß nicht mehr genau in welchem Kontext, die Leistungsbilanz einmal erwähnt.
Ja.
Achso, es ging darum, dass um den Dumping-Vorwurf, ne, in Richtung einer Volkswirtschaft, die
ja, und die speziell eben auch die Motivation der USA, überhaupt Handelspolitik oder Zölle und ähnliches zu begründen, ist ja im Wesentlichen eben die Tatsache, dass die USA im Handel mit ihren wesentlichen Handelspartnern ein klares Defizit aufweisen. Und das wäre eben in der Tat ein statistisches Maß, das man in dem Kontext auch nochmal ansprechen könnte.
Genau. Ich hatte gesagt in der letzten Episode, dass wir nochmal kurz auf die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eingehen. Also ich wollte nur einmal kurz ein Missverständnis erwähnen und das erläutern. Und zwar, wenn du von einem Defizit sprichst, also von einem Handelsdefizit oder Leistungsbilanzdefizit, dann bedeutet das, dass die Importe die Exporte überwiegen. Also eine Volkswirtschaft, die mehr importiert, als sie exportiert, die hat eben ein Leistungsbilanzdefizit und umgekehrt eine Volkswirtschaft wie die deutsche, die mehr exportiert als sie importiert, die hat eben einen Leistungsbilanzüberschuss.
Mhm.
Ja, oder anders ausgedrückt, die Nettoexporte, also Nettoexporte ist nichts anderes als Exporte minus Importe, die sind im Falle Deutschlands positiv und im Falle der USA sind die negativ, weil eben Exporte kleiner Importe. So. Positive Nettoexporte zu haben, also ein Leistungsbilanzüberschuss, wird vor allem in Deutschland gerne mal als sowas Positives dargestellt, weil es irgendwie Ausdruck dafür ist, wie konkurrenzfähig unsere Wirtschaft ist und was wir alles für Güter und Dienstleistungen produzieren, die in aller Welt gefragt sind. Ne? Das bezieht sich also in erster Linie auf die Exporte, ne? Dass tatsächlich dem dann noch die Importe gegenübergestellt werden, wird da, glaube ich, dann oft gar nicht so mit berücksichtigt. Aber gut, aber der Punkt ist, die positiven Nettoexporte werden oft als sowas Positives dargestellt, habe ich das Gefühl. Allerdings werden positive Nettokapitalexporte oft als was Negatives dargestellt. Ja, und Nettokapitalexporte ist jetzt dementsprechend nichts anderes als Kapitalexporte minus Kapitalimporte. Diese Sichtweise, dass das eine was Positives, das andere was Negatives ist, das widerspricht sich, weil die Nettoexporte den Nettokapitalexporten entsprechen. Und das hat einfach damit zu tun, wie die VGR, also die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, funktioniert. Also wir sprechen da von der doppelten Buchführung. Das heißt, immer wenn es zu einer Transaktion kommt, dann schlägt diese eine Transaktion sich zweifach nieder. Also doppelte Buchführung nennt sich das, ne?
Ja.
Doppelte Buchführung. Genau, also es gibt auch Ausnahmen, also es gibt die Remittances, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber wenn Migranten,
Überweisungen
ans Heimatland letztendlich, ne? Also Migranten oder Leute, die ins Ausland gehen, um Geld zu verdienen und dann ohne jegliche Gegenleistung einen Teil ihres Gehalts an ihre Familie oder wen auch immer im Heimatland zurücküberweisen, dann ist das so eine Transaktion, da gibt es eben nur eine Seite und eben keine Gegenleistung. Aber wenn zum Beispiel Güter gehandelt werden, dann gibt es einmal den Warenstrom und in entgegengesetzter Richtung gibt es einen monetären Strom, weil diese Güter eben bezahlt werden vom Käufer. So, und diese beiden Ströme werden natürlich wertmäßig erfasst. Und der Wert des Warenstroms ist natürlich identisch mit dem monetären Strom, ne, weil das ist ja letztendlich der Kaufpreis. Ist es bei, ich glaube, müssen wir ein kleines Beispiel aufmachen, warum es bei einem Export auch zu einem Kapitalexport kommt. Ja, also das denkbar einfachste Beispiel, wie ich finde, wäre, ja, also nehmen wir mal wieder uns beide. Ich sitze in der Volkswirtschaft Kiel, du sitzt in der Volkswirtschaft Hamburg, und ich will irgendwas an dich exportieren. So, also ich produziere irgendwas, du kaufst es von mir und ich verkaufe es an dich. So, das heißt, es findet ein Güterexport von Kiel nach Hamburg statt.
Ja.
Ja? Jetzt bezahlst du das nicht direkt, sondern ich räume dir ein Darlehen ein, das du dann in Zukunft irgendwann mal tilgen kannst und so dann diese Waren bezahlst. Ja, das heißt, es kommt noch gar nicht zu einem, jetzt muss ich meine Worte vorsichtig wählen, damit es nicht verwirren wird, aber die beiden Ströme sehen eigentlich so aus. Es gibt eben einmal den Warenstrom. Ja, ich exportiere etwas von Kiel nach Hamburg und demgegenüber steht das Darlehen, das ich dir einräume. So, das heißt, es entsteht jetzt, aber es fließt jetzt noch kein Geld, also du überweist mir nicht irgendwie so und so viele Euros oder so, sondern ich räume dir lediglich das Darlehen ein, sodass du mir irgendwann später mal das Geld überweisen kannst. So, das heißt, neben dem Güterexport kommt es jetzt noch zu einem Kapitalexport, weil es entsteht jetzt eine Forderung von mir gegenüber, also dir gegenüber. Ne? Also ich habe jetzt dir gegenüber eine Forderung. Das heißt, ich exportiere Kapital nach Hamburg. Ich habe jetzt einen Teil meines Kapitals habe ich jetzt in Hamburg angelegt. Und das ist eben der Kapitalexport in der gleichen Richtung, der mit dem Güterexport einhergeht. So, wenn du jetzt, das könnte man jetzt weiter verkomplizieren. Ich habe das irgendwie schon mal besser erklärt, aber ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Das könnte man jetzt noch weiter verkomplizieren. Ne? Also wenn ich dir das Darlehen nicht einräume, sondern irgendjemand anders, der hier in Kiel sitzt, also sagen wir irgendeine Bank, die gibt dir den Kredit und zahlt dir den Kredit auch aus, also überweist dir den die Kreditsumme und du überweist die dann wiederum an mich, dann hast du somit deinen Kauf, du hast die Güter bezahlt, die ich an dich exportiert habe, aber es ist jetzt eine Forderung bei der Bank hier in Kiel dir gegenüber entstanden. Ja, das heißt, es ist ähnlich wie der Fall zuvor. Also es gibt den Güterstrom von Kiel nach Hamburg. Es entsteht die Forderung bei einer Kieler Bank dir gegenüber. Und es gibt noch zwei weitere monetäre Ströme, weil einmal die Überweisung der Darlehenssumme von Kiel nach Hamburg und dann die Überweisung des Kaufpreises von Hamburg, also von dir, wiederum an mich. So, ja. Aber die beiden sind eben gegenläufig. Das heißt, wenn wir den Saldo der Leistungsbilanz betrachten, also wenn wir die Netto-Kapitalexporte betrachten, ja, dann wirkt sich das darauf nicht aus, weil es gibt einen Eintrag bei Kapitalexporten, es gibt einen Eintrag bei Kapitalimporten. Die haben die gleiche Größe. Das heißt, wenn man die Differenz bildet und die Nettokapitalexporte berechnet, dann schlagen diese beiden Einträge sich dort nicht nieder, weil sie sich eben gegenseitig aufheben.
Jo.
So, das ist es im Wesentlichen. Es wird natürlich jetzt noch komplizierter, wenn zwei Volkswirtschaften mit unterschiedlichen Währungen sind und so. Ja, dann kommen noch Devisen ins Spiel und so weiter. ja, ist irgendwie, läuft so der Intuition entgegen, ne? Weil man hat irgendwie das Geld vor Augen, das eben den Eigentümer wechselt. Das ist ein bisschen
ja auch die Frage der Definition von Kapital, ne? Also auch da ist ja die landläufige intuitive Vorstellung eine andere als das, was wir Ökonomen unter Kapital verstehen.
Ja.
Also Kapital denken manche so einfach eben Geld, was man in der Hand hat.
Ja.
Aber das ist ja in dem Fall nicht gemeint. Das ist auch nicht eben ja direkt das Kapital gemeint, was man jetzt zum Beispiel eben in der mikroökonomischen Produktionstheorie als Produktionsfaktor betrachten würde. Es also geht jetzt ja auch nicht um Sachkapital, um irgendwelche Maschinen, sondern es geht ja schon um gebundenes Geld letztendlich in Form von Darlehen oder anderen indirekten oder direkten Finanzgeschäften, so wie du es geschildert hast.
Ja, ist und Nettoexporte und Nettokapitalexporte beschreiben letztendlich die Salden der verschiedenen Bilanzen. Wir hatten die, glaube ich, gerade schon mal erwähnt, nur um das einmal klarzustellen. Ja. Also es gibt im Wesentlichen gibt's die Zahlungsbilanz, und die Zahlungsbilanz besteht wiederum aus diversen Unterbilanzen. Eine davon ist eben die Leistungsbilanz. In der Leistungsbilanz werden die Ex- und Importe von Waren und Dienstleistungen erfasst. Eine Unterbilanz von der Leistungsbilanz ist, glaube ich, wiederum die Handelsbilanz. Da werden dann, glaube ich, Dienstleistungen nicht erfasst, sondern nur physische Güter oder so. Ne? Also ist äußerst kompliziert.
Oder? Ja, genau, Handelsbilanz und Dienstleistungsbilanz, das sind die Unterbilanz, also wären da Dienstleistungen nicht mit drin, ja.
Genau, und neben der Leistungsbilanz gibt es in der Zahlungsbilanz eben auch noch die Kapitalbilanz, und in der Kapitalbilanz werden eben die Kapitalexporte und die Kapitalimporte erfasst. Ja, und wie Bilanzen das nun mal so an sich haben, unten drunter steht irgendwo ein Saldo, und dieser Saldo ist eben das, was ich jetzt eben als Nettoexporte beziehungsweise Nettokapitalexporte bezeichnet habe. Da gibt es irgendwie diverse verschiedene Begrifflichkeiten. Also wenn man einen Leistungsbilanzüberschuss hat, spricht man zum Beispiel von einer aktiven Leistungsbilanz. Ist immer nicht ganz leicht, das auseinanderzuhalten. Und beim Saldo ist ja auch immer die Frage, auf welcher Seite der jetzt ausgewiesen wird. Wie auch immer. Können wir an anderer Stelle vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher machen, was es mit dieser VGR so auf sich hat, aber ich dachte, dieses eine Missverständnis, das passt hier ganz gut, und das könnten wir zumindest einmal erwähnen.
Genau, es gibt ja noch weitere Teilbilanzen, wie Übertragungsbilanz, Erwerbs- und Vermögenseinkommensbilanz, wo ja auch jeweils ganz spezifische ökonomische Transaktionen dahinter stehen, die man auch nochmal hier im Zusammenhang sicherlich an der einen oder anderen Stelle näher beleuchten könnte.
Ja, in diesem Zusammenhang hier war, meine Absicht war jetzt im Wesentlichen die, darauf hinzuweisen, dass die Bundesrepublik Deutschland eben auch positive Nettokapitalexporte hat. Ne? Das heißt, die Haushalte in Deutschland, die sparen eine bestimmte Summe innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ein Teil davon wird durch staatliche Kreditnachfrage in Anspruch genommen, zu Zeiten eines Budgetdefizits wäre das so, ja, aber zu Zeiten der schwarzen Null, da ist es nicht so. Wenn der Staatshaushalt einen Überschuss ausweist, dann würde von staatlicher Seite eben auch noch Kredite angeboten werden, zusätzlich zu den privaten Ersparnissen. Und dieses gesamtwirtschaftliche Kreditangebot steht den Unternehmen zur Verfügung, die diese Kredite nachfragen können, um so Investitionen zu tätigen, die sie fremdfinanzieren müssen. Und bei positiven Nettokapitalexporten ist es eben so, dass ein Teil dieses Kreditangebots ins Ausland abfließt und eben nur der Rest im Inland nachgefragt wird. Ja. wie gesagt, also da müssen wir jetzt nicht von gut oder schlecht oder so sprechen, sondern das ist einfach, ja, so verhält sich das eben. Ja. Und, mhm. Ja, natürlich spielen dann Zinsen und so weiter eine Rolle, wo sich das dann genau einpegelt, aber ja. Gut, also viel mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ja, wolltest du noch irgendwas?
Das können wir in der Tat nochmal aufgreifen, ne, in späteren Folgen.
Ja, ich denke auch. Also wenn es nicht zu abstrakt ist, müssten wir, also wenn wir einen konkreten Anwendungsfall haben oder so, sicherlich schon, ja. Gut, müssen wir noch irgendwas nachschieben?
Ich hätte jetzt erstmal nicht.
Gut.
Also ich denke, das Thema Handel haben wir jetzt relativ ausführlich abgehandelt. Klar, die monetäre Seite, da könnte man auch nochmal ins Detail gehen, was jetzt so Wechselkurspolitik, Devisenmärkte anbelangt, was ja auch ein Aspekt ist, der mit der Zahlungsbilanz zusammenhängt.
Ja.
Aber das ist dann auch methodisch natürlich dann nochmal ein ganz anderer Bereich, den man auch nochmal, für den man auch nochmal ein paar zusätzliche Erläuterungen brauchen würde.
Ja, gut, dann würde ich sagen, dann belassen wir es für heute erstmal dabei. Ja, wir müssen uns vielleicht mal was überlegen. Also wie gesagt, war mir gerade aufgefallen, weil ich mich bei der einen Jahreszahl, glaube ich, versprochen hatte. Ist mir an anderer Stelle schon mal passiert. Also ich veröffentliche immer die Episoden und höre mir die dann zwangsläufig nochmal zumindest größtenteils an. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich habe irgendwann, als wir über den Mindestlohn gesprochen haben, habe ich von der Mindestlohnkommission gesprochen, habe die aber zweimal Monopolkommission genannt, einfach aus Gewohnheit. Ja. Also
wir können ja ein Gewinnspiel draus machen sonst, ne? Wer irgendwie einen Fehler findet, der kriegt eine Tasse zugeschickt.
Oh, jetzt
vorsichtig.
Verspreche ich zu viel. Wir haben noch keine Tassen.
Ja, stimmt. Aber, ja, irgendeine Tasse halt, ne? Also muss ja kein Logo drauf sein.
Ach so, ja gut. Finde ich noch die eine oder andere.
Ja, oder ein Schlüsselanhänger oder was weiß ich.
Ja.
Kaugummi, ja.
Genau. Wir überlegen uns was. Und, ja, ich hatte, ja, also ich meine, bleibt ja nicht, ich wundere mich dann immer, dass mir das in dem Moment nicht aufgefallen ist. Ich hatte auch irgendwie mal, als ich erzählt hatte, dass ich bei einer, oder dass ich über zwei verschiedene Zeitarbeitsfirmen gearbeitet habe oder bei denen gearbeitet habe, da habe ich sie als Teilzeitfirmen bezeichnet oder so, weil die eine heißt auch Teilzeit, Punkt, Punkt, Punkt und ich weiß nicht, irgendwas mit Jahreszahlen und so, irgendwie, da gab es schon diverse Versprecher und das lässt sich natürlich bei so einem Audio-Ding dann nachträglich nicht korrigieren, aber
wir sind ja nicht Wikipedia, sage ich mal.
Nee, genau. Und wenn es irgendwas Gravierendes sein sollte und es uns auffällt, dann müssen wir es halt in der Episode danach nochmal korrigieren oder so. Ja, aber wie ich schon ein paar Mal gesagt hatte, wenn euch irgendwelche Fehler auffallen oder ihr sonst irgendwas uns mitteilen möchtet, oder nicht nur uns, sondern auch den anderen Hörern, wenn ihr was beitragen möchtet, was kritisieren möchtet, was korrigieren möchtet, was auch immer, dann macht das gerne im Blog. Unter graukaue.eu findet ihr unsere Episoden und da könnt ihr natürlich eure eigenen Beiträge oder eure Kommentare beitragen. Macht das gerne. Und ja, gut. Also, dann lassen wir es erstmal dabei.
Ne? Ja.
Gut. Wir melden uns im Oktober wieder.
Ja. Ja.
Gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Ja, besten Dank auch von mir.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.